Aber ich möchte heute aus gegebenen Anlass über ein umstrittenes Thema reden. Nämlich die Entscheidung über Leben und Tod. Über Sterbehilfe und sterben lassen. Das ist was, wo wir Christen Klarheit brauchen. Das war wahrscheinlich viele von uns Gespräche hatten schon diese letzten Wochen und Gespräche haben werden mit anderen Menschen. Leider Gottes habe ich jetzt erst in Österreich erlebt, dass selbst viele Christen nicht klar denken, wenn es zu diesen Dingen kommt. Wir haben einen sehr aktuellen Anlass. Wir haben alle mit der ganzen Welt beobachtet, wie Terri Schiavo, diese geistig behinderte Frau, auf Betreiben ihres Ehemannes mit richterlichem Beschluss die Nahrung und Wasser verweigert wurden und wie sie über einen Zeitraum von 13 Tagen langsam verhungert ist und verdurstet ist. Und die Fakten sind verschwommen. Wir haben auch hier wieder ein perfektes Beispiel für Manipulation in den liberalen Medien. Und die Meinung, was hier wirklich passiert ist und wie es zu diesem Zustand kommen konnte, sind auch verschwommen ein bisschen. Auch in welchem Zustand die Terri wirklich war, sind die Meinungen geteilt. Tatsache ist, dass vor 15 Jahren irgendein Ereignis war, wo ihr Gehirn geschädigt wurde. Meistens sagen, es war ein Herzinfarkt infolge einer Wechselstoffstörung, was wieder die Folge einer Essensstörung war, die diese Frau hatte. Sie hat leicht zugenommen, hat radikale Diäten gemacht, zu wenig gegessen, hat ihre Gesundheit letztendlich selbst kaputt gemacht dadurch. Die Eltern beschuldigen den Ehemann, haben den Verdacht, dass er vielleicht was damit zu tun haben könnte, dass er sie vielleicht misshandelt hat. Und dass das vielleicht eine Folge davon war. Wissen wir nicht. In den Zeitungen haben wir davon gelesen, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt wurden. Das ist auch ein bisschen missführend. Diese Frau ist nicht an irgendeiner Beatmungsmaschine gehangen, nicht an irgendeinem Tropf, sondern sie wurde einfach durch eine Sonde ernährt und Schlauch, den sie in den Magen hatte, wo ihr Essen und Nahrung zugeführt wurde. Also nicht mehr lebenserhaltende Maßnahmen, als jedes Baby bekommt, das wir auch füttern und dem wir auch zu trinken geben. Mit Hilfsmitteln wie einer Flasche zum Beispiel. Ihre physische Gesundheit war eigentlich relativ gut. Ne? Das zeigt schon, dass sie 13 Tage lang gebraucht hat, um zu verhungern und zu verdursten. Ich möchte nicht vorgeben, dass ich hier Pauschalantworten habe für schwierige Grenzfälle, wo im Prinzip das Sterben eines Menschen aufgehalten wird durch Maschinen und wo es keine wirkliche Aussicht auf Besserung gibt, wo der Kreislauf und die Atmung nicht mehr natürlich funktioniert und wo Mediziner oder Verwandte vielleicht schwierige Entscheidungen treffen müssen. Aber was ich behaupte ist, dass die Terri nicht so ein Fall war. Essen und Trinken hat nichts mit Intensivmedizin zu tun. Das sind menschliche Grundbedürfnisse. Und sie hat nicht mehr lebenserhaltende Maßnahmen empfangen, als jeder von uns zu einem Zeitpunkt in seinem Leben schon empfangen hat. Nämlich, dass er gefüttert wurde und ernährt wurde und ihm die Windeln gewechselt wurden von jemand anderem. Die wahre Frage, um die es hier geht, ist nicht die Frage, wann es richtig ist, intensivmedizinische Maßnahmen einzustellen, die das sichere Sterben nur hinauszögern oder vielleicht verhindern. Die wahre Frage ist hier der Wert von behinderten menschlichen Leben. Das ist, worum es hier geht. Und wovon wir hier sprechen, ist, dass ein behinderter Mensch bewusst getötet wurde durch das Enthalten von Nahrung und von Wasser. Es war kein natürlicher Tod, den sie gestorben ist. Es gab, im Gegenteil, es gab viele Menschen, die ihr helfen wollten. Und die wurden dran gehindert. Und die Ärzte streiten sich, wie schwer die Hirnschäden dieser Terri waren. Die einen sagen, sie hatte kein Bewusstsein. Sie hatte nur Reflexe, wenn sie versucht hat, irgendwas zu sagen, und sie konnte nicht Schmerz empfinden. Andere sagen, naja, sie war sehr wohl bei Bewusstsein und sie konnte Schmerz empfinden. Ich denke, dafür spricht, dass die Ärzte ihr eine Woche, nachdem sie sie nicht mehr ernährt haben, ihr Morphium verabreicht haben. Warum hätten sie das getan, wenn sie nicht offensichtlich Zeichen von Schmerzen gezeigt hat? Eltern behaupten zumindest, dass ihre Tochter reagiert hat auf sie und behaupten, dass sie besser werden hätte können, wenn sie die richtige Therapie hätte oder bekommen hätte. Aber ihr Ehemann hat ihr jede Therapie verweigert, die zu einer Besserung hätte führen können. Es wird auch bestätigt durch das Zeugnis von Pflegerinnen. Eine Pflegerin hat berichtet, dass sie sogar selbstständig Sachen wie Pudding essen konnte. Nur, dass der Mann das nicht erlauben wollte, dass sie normal ernährt wird. Diesem Ehemann wurden Millionen zugesprochen für die Rehabilitation seiner Frau. Und gesetzlich gesehen war er der gesetzliche Vormund seiner Frau, der die Entscheidung treffen darf, wenn sie nicht ihren eigenen Willen äußern kann. Und er hat diesen Anspruch vor dem Gericht durchgesetzt. Ihm wurde, laut amerikanischem Gesetz, dass die Entscheidung über Leben und Tod seiner Frau zugesprochen. Und er hat behauptet, dass sie irgendwann mal in ihrem Leben gesagt hat, sie würde nicht künstlich ernährt werden wollen. Man muss ihm zugute halten. Es gab einen kalifornischen Geschäftsmann, der ihm 1 Million angeboten hat, wenn er Terry am Leben lässt. Und er hat es abgelehnt, weil er gesagt hat, er will nur den Willen seiner Frau tun. Das ist ja was für ihn spricht. Auf der anderen Seite hat er es erst gesagt, dass seine Frau diesen Wunsch geäußert hat, nachdem sie bereits 7 Jahre im Krankenhaus gelegen ist und die Eltern der Terry ihm das Sorgerecht für seine Frau streitig machen wollten. Auch was gegen ihn spricht, ist, dass er die Ehe gebrochen hat. Er hat mit einer anderen Frau gelebt, mit der er 2 Kinder hat. Also er war offensichtlich kein Mann, der nach Gottes Willen gefragt hat. Und nach den Zeugnissen hat er Therapien abgelehnt. Mir geht es heute nicht darum, die Motivation dieses Mannes zu beurteilen. Das wird Gott tun, das kann nur er. Auf der anderen Seite haben wir die Eltern dieser Terry. Das waren gläubige Katholiken und sie haben behauptet, die Terry hätte nie gewollt, dass sie getötet wird. Das wäre gegen die Glaubensüberzeugung gewesen. Sie haben diesen Ehemann vorgeworfen, dass er nur das Geld für sich ausgeben will und für seine neue Familie. Und die Eltern haben gesagt, wir sind bereit, für die Terry zu sorgen. Hey, überlass sie uns, wir kümmern uns um sie. Ich denke, ihr habt alle die Geschichte mitverfolgt. Die Gerichte haben immer dem Michael, dem Ehemann, Recht gegeben, weil er gesetzlich der Vormund war. Allerdings müssen wir auch sagen, dass er einen Star-Anwalt hatte, einen Star-Anwalt der Euthanasiebewegung, und dass die Eltern der Terry zumindest zu Beginn dieser ganzen Prozesse sich keinen guten Anwalt leisten konnten und irgendeinen jungen Popel-Anwalt hatten. Und Rechtsexperten sagen, dass sie da eigentlich den Prozess verloren haben. Kennt auch die Geschichte, dass der Governor, die Regierung, das Parlament versucht hat, das Leben zu retten dieser Frau durch Gesetze. Die Gerichte haben diese Gesetze ignoriert bzw. abgewiesen. Also wir hatten hier auch einen Streit zwischen Exekutive der Regierung, Legislative und den Gerichten. Es sind sehr viele interessante Fragen, die wir uns stellen könnten. Dürfen sich Gerichte über Gesetze hinwegsetzen, die vom Parlament erlassen wurden? Beziehungsweise dürfen Sie diese Gesetze für ungültig erklären? Ist das mit der Gewaltenteilung in Einklang? Auf der anderen Seite darf sich eine Regierung in laufende Gerichtsverhandlungen einschalten? Darf sich eine Regierung in Familienangelegenheiten einmischen? Ist das Töten eines Menschen eine Familienangelegenheit? Soll ein Ehemann, der in Ehebruch lebt, trotzdem die Entscheidung für seine Ehefrau treffen dürfen? Es sind viele interessante Fragen, die wir stellen können. Ich denke, viele Fragen, die es auch wert wären, sich aus christlicher Perspektive mal Gedanken zu machen. Aber die Fragen, die wir heute Morgen stellen wollen, sind die grundsätzlichen. Ich möchte, dass wir uns heute aus Gottes Wort zwei Fragen stellen. Nämlich erstens, wann ist das Leben lebenswert? Und zweitens, wer darf entscheiden über Leben und Tod? Wie sollen wir als Christen den Tod von Terry beurteilen? Und die Leute sind gespalten. Der Anwalt des Ehemannes hat gesagt, sie starb friedlich in seinen Armen, so wie es angeblich ihr Wunsch war. Und sie stellen das hin als humane Leistung. Wir haben sie erlöst von ihrem Dahinvegetieren. Auf der anderen Seite, Kardinal im Vatikan, der Renato Martino, hat gesagt, es war Mord. Er hat gesagt, letzte Woche oder diese Woche, weiß nicht genau, vergangene Woche, er hat gesagt, es ist ein Todesurteil, das durch eine grausame Methode ausgeführt wurde. Ich habe gestern in der Zeitung gelesen, Leopold Saltuari, das ist der Vorstand der Abteilung für neurologische Akutnachbehandlung in einem österreichischen Landeskrankenhaus. Ich lese immer die österreichische Tageszeitung. Er hat gesagt, die Amerikaner lassen Mörder milder und sanfter sterben als ihre Wachkoma-Patienten. Amerikanische Öffentlichkeit ist gespalten. Hälfte dafür, ungefähr Hälfte dagegen. Wahrscheinlich sind auch die Christen gespalten. Die Euthanasiebewegung in der EU ist noch stärker als in den USA. Ist noch mehr akzeptiert, sind mehr Menschen dafür. Ich würde auch behaupten, viele Menschen, gerade in Europa, haben kein Rechts- und beziehungsweise kein Unrechtsbewusstsein mehr. Kein Gefühl mehr, was richtig und was falsch ist. Und wir sind ganz sicher manipuliert durch die Medien. Besonders die jungen Leute. Für alle, die jünger als, naja, sagen wir 40, 50 sind, gab es eine Revolution im Denken. Im Denken heute gibt es nichts Absolutes mehr. Es gibt kein wirkliches Richtig und Falsch mehr. Na, was für dich richtig ist, ist für dich richtig. Was für mich richtig ist, ist für mich richtig. Es ist alles relativ. Es ist alles subjektiv. Das ist das Denken der Welt heute. Und leider Gottes muss man sagen, viele Christen denken nicht mehr biblisch, sondern denken wie die Welt. Und es sollte uns nicht überraschen, und es überrascht mich auch nicht, dass die Welt verwirrt ist, wenn es zu solchen ethischen Themen kommt, dass die Welt nicht weiß, wie sollen wir uns verhalten. Aber ich finde, es ist traurig, wenn Christen verwirrt sind. Und es ist traurig, wenn Christen beeinflusst sind von dem Denken der Welt, weil das ist etwas, was nicht so sein sollte. Und ich möchte heute Morgen keine Umfrage unter uns machen hier. Aber die Frage ist wichtig. Stell dir mal die Frage. War es richtig, die Terry verhungern und verdursten zu lassen, oder war es falsch? Einfach für dich selbst. Frag dich das. Und ich werde nicht nachfragen, was deine Meinung ist. Ich möchte nicht, dass ihr aufzeigt. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass selbst einige unter uns keine biblische Sicht haben, sondern dass sie das Denken der Welt übernommen haben. Und ich will heute morgen niemanden bloßstellen und ich will niemanden zwingen, sich irgendwie zu outen. Aber wir wollen in die Bibel schauen, was Gott uns zu dem Thema zu sagen hat. Titel der Predigt heute Morgen wäre vielleicht, was würde Gott mit Terry tun? Und ich will dich bitten, drüber nachzudenken. Einfach nochmal drüber nachzudenken, nach Hause zu gehen, drüber nachzudenken. Und deine jetzige Meinung, wie immer die ist, im Licht der Bibel zu beurteilen und zu überdenken. Und wenn es nötig ist, zu korrigieren. Lesen wir gemeinsam hier in Römer 12, die Verse 1 und 2. Sagt der Apostel Paulus zu den Christen in Rom: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Philipperbrief im Kapitel 2 sagt der Paulus den Philippern, er sagt, habt diese Gesinnung in euch, dieses Denken, das auch in Christus Jesus war. Seht ihr, Gott fordert uns heraus und sagt, gleicht euer Denken an das Denken Gottes an das Denken Jesu an. Dieser Sinn sei in euch, der in Christus Jesus war. Erneuert euer Denken. Dazu fordert der Herr uns auf. Und wir Christen, wir sind wirklich reich beschenkt. Ich weiß nicht, ob euch das wirklich bewusst ist. Wir sind reich beschenkt. Wir müssen nicht so orientierungslos leben wie die Welt. Wir haben Antworten. Die Welt hat keine Antworten. Wir sind reich beschenkt, weil Gott hat zu uns gesprochen durch sein Wort und durch Jesus. Im Hebräerbrief im Kapitel 1 heißt es, dass Jesus das Abbild des Vaters ist, seiner Natur. Wir Christen, wir haben absolute Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn Jesus die Wahrheit ist, dann ist auch alles das, was er gesagt hat, Wahrheit. Und zwar absolute Wahrheit. Also es ist wichtig für uns Christen, dass wir die Bibel kennen, dass wir die Bibel studieren und dass wir ganz besonders auch das Leben Jesu studieren. Denn so können wir Gottes Willen kennenlernen. Und übrigens, so erneuern wir unser Denken. Epheserbrief spricht davon, von der Erneuerung durch das Wasserbad im Worte. Wir erneuern unser Denken, indem wir ansehen, was Gott denkt. Und indem wir beginnen, unser Denken an diesen Maßstab, den Gottes Wort uns gibt, zu orientieren und dann zu gleichen. Also erste wichtige Wahrheit heute Morgen. Wir können Wahrheit kennen. Wir können kennen, was richtig ist und was falsch ist. Das Erste, was wir über biblisches Denken sagen können, ist, biblisches Denken ist absolutes Denken. Zumindest dort, wo es Gott offenbart hat. Ich meine, wir haben Wahrheit in seinem Wort, aber er sagt uns ja die Wahrheit über alles. Aber das, was er uns sagt, das ist Wahrheit, und zwar absolut. Im Gegensatz dazu, in der Welt regiert relativistisches Denken. Und wenn du so denkst wie die Welt, musst du dein Denken erneuern, sagt der Herr, musst du das ändern. Man kann heute fast sagen, wenn du bei ethischen Themen, besonders bei so umstrittenen Themen wie bei der Terry zum Beispiel dieser Fall, wenn du bei solchen ethischen Themen mit deinen Kollegen, mit deinen Schulkameraden, mit deinen Lehrern, mit den Medien, wenn du da übereinstimmst und nicht gegen den Strom schwimmst, dann würde ich sagen, es sollte ein rotes Licht sein. Dann ist es besser, du prüfst das nochmal nach anhand von Gottes Wort. Ich meine, es kann sein, dass es okay ist, was die Leute denken, aber in unserer Kultur, die so weit von dem christlichen Erbe entfernt ist, ist es eher sehr unwahrscheinlich, dass die Mehrheitsmeinung die richtige ist und dass du richtig liegst, wenn du mit der öffentlichen Meinung übereinstimmst. Wir Christen schwimmen weit öfter gegen den Strom als mit dem Strom. Und solche Dinge, solche Fälle, solche Nachrichten sind eigentlich eine Herausforderung für uns Christen. Es sollte eine Herausforderung sein. Wir sollten fragen, was sagt Gott dazu? Was denkt er darüber? Nicht einfach gedankenlos mitschwimmen mit dem, was die Lehrer oder die Kollegen oder die Medien sagen, sondern es sollte uns herausfordern als Christen, dass wir nachfragen, was sagt denn Gott dazu? Herausforderung, biblisch zu denken. Wer bestimmt denn, was richtig und was falsch ist? Wer ist das? Ist es der einzelne Mensch? Ist es das Gericht? Ist es die Regierung? Ist es die Gesellschaft? Ist es die Familie? Wer bestimmt, was richtig und was falsch ist? Die biblische Antwort natürlich ist keiner von denen bestimmt, was richtig und was falsch ist, sondern Gott. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im Johannesevangelium im Kapitel 17 betet Jesus zum Vater und er betet, heilige sie durch die Wahrheit. Betet für die Jünger, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Psalm 119 heißt es, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Also, wichtiges Prinzip, wenn wir Christen biblisch denken wollen, wir müssen immer bei Gott und bei seinem Wort anfangen zu denken. Immer, nie bei irgendwelchen Menschen. Nicht bei uns selbst, bei unseren Gefühlen, bei unseren Meinungen, nicht bei irgendwelchen Philosophien, nicht bei irgendwelchen menschlichen Religionen. Wir müssen anfangen bei Gott. Also, wir beginnen mit der einfachen Grundwahrheit. Gott ist Gott und nicht wir. Gott ist Gott. Wir sind nicht Gott. Wir sind seine Geschöpfe. Deswegen ist er die Quelle für das, was richtig und was falsch ist, und nicht wir. Und ich meine, das klingt irgendwie völlig banal, aber es ist im völligen Widerspruch zu dem heutigen Denken. Völligen Widerspruch zu menschlichem Stolz. Und das ist wirklich das Grundproblem, was wir Menschen haben. Das ist die Grundsünde, die es gibt. Der Mensch will Gott sein. Oder war das nicht das Problem beim Sündenfall? Satan ist gekommen und hat zu Eva gesagt, ihr werdet wie Gott sein. Und Eva sah, dass es begehrenswert war. Das ist das Grundproblem. Wir Menschen wollen uns an Gottes Stelle setzen. Und dadurch kam der Tod erst in die Welt. Also, ganz wichtige Wahrheit, obwohl es banal klingt, aber Gott ist Gott. Wichtige Wahrheit, es gibt einen Gott und du bist er nicht, sondern Gott ist Gott und nicht der Mensch. Und das heißt, dass nur Gott der ist, der absolut ist und der souverän ist. Es gibt niemanden sonst. Nicht der Mensch, nicht ein Staat, nicht eine Regierung, nicht ein Gericht. Das ganze Gerede von der souveräne Staat und so weiter und so fort ist biblisch gesehen Nonsens beziehungsweise Rebellion gegen Gott. Es gibt niemanden, der souverän ist im ganzen Universum, außer einen, und der ist Gott. Also wir beginnen immer bei Gott. Wir müssen als Christen immer fragen, was denkt Gott darüber? Gott hat in seinem Wort ganz klar gesagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Die Bibel sagt uns auch, dass das menschliche Herz böse ist und dass das menschliche Herz trügerisch ist und oft getäuscht ist. Menschliche Meinungen, menschliche Gefühle, menschliches Denken, menschliche Gesetze sind sehr oft im Gegensatz zu Gottes Wort. Deswegen in Apostelgeschichte 5, als die Regierung damals, die religiöse, zu den Aposteln und zu Petrus gesagt haben, predigt nicht mehr länger das Evangelium, redet nicht mehr länger über Jesus, hat Petrus und die Apostel geantwortet, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. War interessant, ich habe auf einem Bild gesehen von diesen Demonstranten, die sich vor dieser Klinik, wo die Terry getötet wurde, letztendlich durch Verhungern, da hatte einer so ein Banner, ein Plakat, da stand drauf, es gibt ein höheres Gesetz. Das ist gute Theologie. Es gibt ein höheres Gesetz als menschliches Gesetz und das ist das Gesetz Gottes, das ist Gottes Wort. Das war eine der Grundlagen der Reformation. Nicht die absolutistischen Herrscher, die gesagt haben, ich bin das Gesetz, sondern die Reformatoren haben gesagt, nein, Gott ist das Gesetz, er ist der Maßstab. Und ganz egal, ob du König oder Präsident oder sonst wer bist, du stehst unter Gottes Gesetz. Du bist nicht absolut. Du bist nicht souverän. Gott ist der Einzige, der souverän ist. Und nur weil die Richter erlaubt haben, die Terry verhungern zu lassen, heißt noch lange nicht, dass es richtig ist. Ich meine, denkt ans Dritte Reich. Der Holocaust war erlaubt. War gesetzlich erlaubt. War er deswegen richtig? Das Denken kommt leider wieder zurück heutzutage. In Deutschland heute ist der Mord an ungeborenen Menschen faktisch erlaubt. Ich habe gestern erst eine Statistik gelesen, neue Statistik aus dem Jahr 2004. Da wurden 129.600 ungeborene Menschen ermordet in unserem Land. Mit gesetzlicher Billigung. Das sind nur die gemeldeten, offiziellen Fälle. Manche schätzen, dass es vielleicht doppelt so viele sind. Und 90% von denen wurden von der Krankenkasse finanziert sogar. 2003 wurden 41 Millionen Euro an Steuergeldern und Krankenkassenbeiträgen für die Ermordung von Ungeborenen ausgegeben. Gesellschaftlich erlaubt, gesellschaftlich gefördert sogar. Ist es deswegen richtig? Nein! Um Gottes Willen, nein. Sondern wir Christen, wir müssen den Maßstab Gottes anlegen. Und das ist sein Wort. Und wenn ein Gesetz gegen Gottes Wort ist, dann ist es Unrecht. Selbst wenn sich es Recht nennt, dann ist es Unrecht. Deswegen ist unsere Gesellschaft heute so schizophren, weil die Menschen nicht mehr richtig denken. So viele Beispiele allein letzte Woche, man muss nur Zeitung lesen. In den USA, die Leute sagen, die Gerichte sagen, es ist okay, Terry umzubringen. Obwohl, nicht mal, sie hat vielleicht gar keine Schmerzen gehabt. Vielleicht war sie happy in ihrem Zustand. Leute sagen, das war barmherzig, sie verhungern zu lassen. In derselben Woche, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, wurde ein Soldat verurteilt, der im Irak einen tödlich verwundeten Iraker erschossen hat. Und er sagt, ich habe es aus Barmherzigkeit getan, ich wollte ihm erlösen von seinem Leiden. Und er wurde verurteilt. Und dieses Gerichtstribunal hat gesagt, der hat Gott gespielt. Interessant. Ich würde sagen, er wurde mit Recht verurteilt. Denken wir an Europa, denken wir an die UNO. Gibt sehr starke Gefühle gegen die Todesstrafe, gegen die Hinrichtung von Mördern. Aber gleichzeitig gibt es einen gleich starken Druck, Abtreibung zu liberalisieren. Und Milliarden von unschuldigen Ungeborenen werden ermordet. Wie passt das zusammen? Wir gehen barmherziger um mit Mördern als mit unschuldigen Menschen? Menschen sagen, die Ermordung von Behinderten durch die Nazis war falsch. Aber Euthanasie, die letztendlich dasselbe tut, ist richtig. In unseren Gesetzen, in Abtreibungsgesetzen, wird ein Unterschied gemacht zwischen Behinderten und Nichtbehindertenleben. Nämlich Behinderte dürfen bis zur Geburt umgebracht werden, gesunde Ungeborene nur bis zum dritten Monat. Das ist dasselbe Denken, Leute, dasselbe Denken, wie damals die Nazis hatten. Das kommt nicht von Gott, das kommt von Sozialdarwinismus. Von diesem eugenischen Denken. Dem Denken, dass es einen Unterschied gibt zwischen lebenswerten und nicht lebenswerten Leben. Und Leute, ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber wenn du so denkst, dann denkst du wie Adolf Hitler. Und nicht wie Gott. Wir kommen später noch weiter dazu. Es gibt sehr viele widersprüchliche Stimmen. Wenn ihr Zeitung gelesen habt, wenn ihr Radio gehört habt, wenn ihr ferngeschaut habt, habt ihr das mitgekriegt. Sehr viele unterschiedliche Stimmen. Also wo fangen wir an als Christen? Das ist eine Frage, wo fangen wir an? Irgendwer eine Idee? Wo fangen wir an zu denken? Haben schon drüber gesprochen. Wir fangen bei Gott an. Wir fangen bei Gott an. Was sagt Gott dazu? Eigentlich nicht wahnsinnig kompliziert. Sechste Gebot in den 10 Geboten lautet wie? Wer weiß es? Du sollst nicht morden. Du sollst nicht morden. Wenden wir das an den Fall von der Terry an. Wieder dieser Kardinal Martino, Er hat gesagt, das war kein natürlicher Tod, das war ein aufgezwungener Tod. Was sonst ist es, wenn du jemanden Essen und Wasser vor ihn hältst? Nichts anderes als Mord. Und ich sage ja und Amen dazu. Ich schätze es, wenn Menschen die Wahrheit sagen, selbst wenn es die meisten nicht hören wollen. Das ist was, was man auch unserem, also dem verstorbenen Papst, der gestern heimgegangen ist zu Jesus, was wir ihm zugute halten können. Und was ich sehr schätze an ihm, er war ein Mann, der immer, gerade in diesen ethischen Dingen, immer die Wahrheit gesagt hat. Egal, ob es Leute hören wollten oder nicht hören wollten. Und ich stimme nicht mit seiner Position überein, aber ich habe Respekt vor diesem Menschen. Da ist ein Mensch, der sich getraut hat, die Wahrheit zu sagen. Der sich getraut hat, gegen den Strom zu schwimmen. Das ist ein Mensch, der für mich ein Vorbild ist, der bis ins hohe Alter, 84 Jahre, sein Leben hingegeben hat, um Gott zu dienen. Das ist ein Vorbild für mich. Und ich schätze, wenn Menschen so leben und wenn sie sich trauen, die Wahrheit zu sagen. Und das ist die Wahrheit. Was mit Terry passiert ist, das war Mord. Genauso wie Abtreibung, gesetzlich legitimierter Mord an einem Wehrlosen ist. Genauso war das Mord an einer wehrlosen Frau, die nichts verbrochen hat. Es war nichts anders als auch wieder ein Fall, der letzte Woche in der Zeitung war, nämlich diesen deutschen Fall, wo eine Frau ihre 17-jährige Tochter verhungern hat lassen. Und sie wurde verurteilt wegen Mord. Mit Recht. Also, wir Christen, wenn wir das Wort Euthanasie hören, können wir das getrost durch das Wort Mord ersetzen. Das ist nur so ein manipulatives Deckwort und von denen gibt es viele. Worte wie Schwangerschaftsabbruch für die Ermordung von Ungeborenen. Das verschleiert die Wahrheit. Das soll das Ganze ein bisschen akzeptierter machen. Und das ist eine Taktik dahinter. Das ist ganz bewusst so gemacht. Durch die Leute, die das durchsetzen wollen. Also Menschen haben Gott gespielt in diesem Fall. Denn die Bibel sagt uns sehr klar, dass nur Gott der Herr ist über Leben und über Tod. Nur Gott hat die Autorität und das Recht, Fähigkeit, Leben zu geben. Und nur er hat die Autorität und das Recht, Leben zu nehmen. Und wir sehen in der Bibel, dass Gott es so ernst meint, dieses Du sollst nicht morden, dass in 1. Mose Kapitel 9 Mord sogar mit der Todesstrafe ahndet. Er sagt, menschliches Leben ist so wertvoll, mir ist es so ernst. Und er sagt dort, wenn du einen anderen Menschen ermordest, dann sollst du mit deinem Leben dafür bezahlen. So ernst meint es Gott. Also, lass uns keinen Fehler machen. Biblisch gesprochen, laut Gottes Denken hat kein Mensch das Recht, einen anderen Menschen zu ermorden. Übrigens auch nicht das Recht, sich selbst zu ermorden. Wenn immer wir Menschen morden, dann spielen wir Gott. Und dann folgen wir nicht Gott nach und seinem Denken, sondern wir folgen Satan nach, von dem es heißt, dass er ein Mörder ist von Anfang an. Seht ihr, Gott sagt besonders uns Christen, er sagt, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes in euch, den ihr von Gott habt. Und wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid mit einem Preis erkauft worden. Nämlich mit dem Blut Jesu Christi. Das steht im 1. Korintherbrief Kapitel 6. Wir gehören nicht uns selbst. Wir haben viel Gerede von dem autonomen Menschen. Der Mensch, jeder soll für sich seine eigenen Entscheidungen treffen dürfen. Wenn ich mich umbringen will, dann bringe ich mich um. Das ist meine Entscheidung. Moment mal. Lass uns biblisch denken. Wir gehören nicht uns selbst. Mein Leben gehört nicht mir, mein Leben gehört meinem Herrn. Und ich habe nicht das Recht, mich als Herr über Leben und Tod aufzuspielen, nicht mal über mein eigenes Leben. Das ist ein Recht, was nur Gott hat. Also, lass uns mit dem im Hinterkopf die Frage beantworten, wer biblisch gesehen die Entscheidung treffen durfte, das Leben von Terry zu beenden. Jetzt dürft ihr ruhig aufzeigen. Wer hätte die Entscheidung treffen dürfen? Der Ehemann? Er sagt, der Ehemann, der Michael, das war richtig, dass er die Entscheidung hatte über Leben und Tod von der Terry. Wer ist da dafür? Die Eltern, hätten die Eltern die Entscheidung treffen sollen. Die Ärzte vielleicht? Oder die Gerichte? Oder vielleicht hätte die Terry selbst die Entscheidung treffen dürfen? Was wäre, wenn sie ihren Willen geäußert hätte schriftlich? Was denkt ihr? Wer durfte die Entscheidung treffen? Biblisch gesehen. Das ist eine Fangfrage, deswegen zeigt auch keiner auf. Die Antwort ist, keiner von denen hätte die Entscheidung treffen dürfen. Das ganze Gerede darum ist aus christlicher Sicht heiße Luft. Ob sie jetzt einen Willen hinterlassen hätte oder nicht, ist eigentlich völlig egal in diesem Fall. Weil biblisch gesehen ist unsere Antwort, nur Gott hat das Recht. Und er sagt, du sollst nicht morden, uns Menschen. Deswegen aus biblischer Sicht, was würde Gott mit Terry tun? Terry wäre noch am Leben, wenn die Menschen auf Gott gehört hätten. Es war ein Unrecht, sie verhungern zu lassen. Sondern ganz im Gegenteil, wir hätten die Pflicht, sie zu ernähren und sie zu pflegen und um sie zu kümmern. Stellt euch die Frage, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Würde er Terry verhungern lassen? Er, der das Brot des Lebens ist? Er, der das lebendige Wasser ist? 1. Johannesbrief, Kapitel 3, schreibt uns der Apostel Johannes, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus, sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Das gilt auch für die Schwestern. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Es wird verdreht. Menschen reden von Liebe, was lieblos ist. Es ist nicht Liebe, einen Menschen verhungern zu lassen, verdursten zu lassen. Wer einen irdischen Besitz hat, wer die Fähigkeit hat zu helfen und seinem Bruder, seiner Schwester, der Mangel leidet, das Herz verschließt, in dem ist nicht die Liebe Gottes. Matthäus 25 erzählt Jesus vom letzten Gericht. Und er spricht davon, wie er zu den Gerechten sagen wird, mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Und mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisen dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König Jesus wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und zu den Ungerechten wird Jesus sagen, alles, was ihr euren Mitmenschen nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und einem Mitmenschen Wasser und Nahrung, Grundbedürfnisse vorzuenthalten, wenn es in deiner Macht steht, sie zu versorgen, das ist nicht barmherzig, das ist grausam. Das ist ungerecht, das ist Mord. Es wird verdreht hier. Das Ganze hat nichts mit medizinischer Therapie zu tun, sondern einfach mit einem Menschen essen und trinken zu lassen. Das sind Grundbedürfnisse. Und es ist ein Gottesdienst, wenn wir Menschen wie die Terry lieben und versorgen. Das ist eine Art, wie wir Jesus dienen können. Jesus sagt, wenn du es ihnen getan hast, hast du es mir getan. Und deswegen als Christen müssen wir es Jesus gleich tun und den Armen und den Schwachen helfen und sie lieben und ihnen dienen und nicht sie ermorden. Ein Christ wird nie jemandem Sterbehilfe leisten. Wieder auf gut Deutsch, nie jemanden ermorden. oder Hilfe zum Selbstmord geben. Ein Christ sollte nie Selbstmord begehen. Steht uns nicht zu. Wir sind nicht Gott. Ein Christ, der biblisch denkt, wird nie für Euthanasie sein und widersetzt das Wort gleich Mord. Ein Christ kann nicht für Mord sein, wenn unser Herr uns sagt, du sollst nicht morden. Und wenn er sagt, was du einem dieser getan hast, das hast du mir getan. Und in einer Gesellschaft, die christlich orientiert ist, die an Gott orientiert ist, sollte sowas nicht erlaubt sein. Als Arzt hätte ich dieser Anweisung des Gerichtes nicht gefolgt. Hätte diesen Schlauch nicht entfernt, mit dem diese Frau ernährt wurde. Sondern egal, was die Konsequenzen sind, in so einem Fall muss man sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und nochmals, wir sprechen hier nicht von lebensverlängernden Maßnahmen oder irgendwelchen Therapieentscheidungen, die Ärzte oder Kranke oder Angehörige treffen. Es gibt Situationen, die sehr kompliziert sind, in denen man nicht genau weiß, was die beste Therapie ist und was der Erfolg dieser Therapie oder jener Therapie sein wird. Davon reden wir hier nicht. Als Christen sind wir auch Menschen, die die Endlichkeit des Menschen akzeptieren. Einfach das Faktum, dass wir alle sterben werden. Und wisst ihr was, wir Christen, wir haben echte Hoffnung. Wir haben Hoffnung auf ein besseres Leben. Das heißt, wir Christen müssen nicht unbedingt mit aller Kraft drum ringen, noch ein paar Wochen oder ein paar Monate länger zu leben. Und ich habe Respekt davor und ich finde es okay, wenn Menschen sagen, ich habe Krebs, ich habe keine Aussicht auf Heilung und ich lehne diese zweite oder dritte Chemotherapie ab, weil ich weiß, es bringt mir vielleicht ein paar Wochen. Ich möchte lieber zu Hause sterben. Davon kann ich Respekt haben. Es gibt kein biblisches Gebot, das Sterben ewig zu verhindern. Zum Beispiel, wenn Menschen bewusstlos an irgendwelchen Beatmungsmaschinen und so weiter hängen und keine Chance haben auf Besserung. Und ich meine, das ist was gesetzlich praktisch geregelt sein muss, wer Entscheidungen treffen darf, den Stecker zu ziehen, wenn die Person selber bewusstlos ist. Und es gibt Grenzfälle, die sehr kompliziert sind und wo Ärzte oder Angehörige sehr schwierige Entscheidungen treffen müssen. Aber davon reden wir hier nicht. Es hat nichts mit Euthanasie zu tun. Nichts mit Sterbehilfe. Wir sollten immer alles tun, was in unserer Macht steht, um Leben zu retten und zu heilen und zu helfen, Menschen zu begleiten, Schmerzen von Leidenden zu lindern, nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn es irgendeinen Zweifel gibt, dann stimme ich mit dem überein, was der Präsident Bush gesagt hat, nämlich im Zweifel sollte immer für das Leben entschieden werden. Gerade wenn eine Person ihren Willen nicht äußern kann. Zweifel sollte dann immer für das Leben entschieden werden, aus Respekt vor dem Leben, das Gott uns geschenkt hat. Also Gott sagt uns, du sollst nicht morden. Wir dürfen nie bewusst morden. Du sollst nicht morden, das ist Gottes Wort, das ist Gottes Wille für dich. Zweite Sache, die wir verstehen müssen als Christen, wo wir wirklich Klarheit brauchen, ist der Wert des menschlichen Lebens. Wer bestimmt, welches menschliche Leben lebenswert ist? Wer bestimmt es? Wieder, ist es der Einzelne? Ist es die Gesellschaft? Ist es die Regierung? Sind es die Ärzte? Wer bestimmt, welches Leben lebenswert ist? Irgendwelche Vorschläge? Frage an euch. Marianne. Genau, Gott. Schön. Wir müssen anfangen, so zu denken. Wieder, wir müssen bei Gott anfangen, von ihm ausgehen. Was ist Gottes Sicht? Gottes Sicht ist, dass jeder Mensch unendlich viel wert ist. Denk mal drüber nach, Gott hat all das, was existiert, das ganze Universum für uns geschaffen. Ich meine, er brauchte das nicht. Er ist Gott. Es ist für uns Menschen. Bibel zeigt uns ganz klar, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Und dass menschliches Leben wesentlich unterschiedlich ist vom pflanzlichen Leben und vom tierischen Leben. Ich würde behaupten, dass in Gottes Sicht ein Mensch unendlich mehr wert ist als alle Pflanzen und alle Tiere dieser Welt zusammen. Und da gibt es viele, die da unterschiedlicher Meinung wären. Meinung von vielen heute ist so, wir müssen die Natur in den ursprünglichen Zustand zurückführen und je weniger Menschen es gibt, desto besser. Das ist nicht Gottes Sicht. Ein Mensch ist unendlich mehr wert als alle Tiere und alle Pflanzen dieser Welt zusammengenommen. 1. Mose Kapitel 2 lesen wir, dass Gott den Menschen bildete aus Staub vom Erdboden und er hauchte seiner Nase Atem des Lebens ein und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das hat Gott von keiner Pflanze, von keinem Tier gesagt, nur vom Menschen. Das heißt dort auch im 1. Mose, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Seht ihr, nur der Mensch ist als lebendige Seele geschaffen, als Person mit der Fähigkeit, in Beziehung zu stehen mit Gott. Eine Beziehung von Person zu Person. Mit der Fähigkeit, moralische Verantwortung zu haben. Und eine Entscheidungsfähigkeit vor Gott. Und denkt mal drüber nach, jeder Mensch ist einzigartig. Es gibt auf der ganzen Welt keinen, der genau so ist wie du. Selbst mein Zwillingsbruder ist anders als ich, obwohl er genetisch vielleicht identisch ist mit mir. Aber er ist ein ganz eigener, ganz einzigartiger Mensch. Im Psalm 139 betet David, du hast mein Innerstes gebildet. Du wobst mich in meiner Mutterleib, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Art gemacht bin. Leute, jeder von uns ist handgemacht sozusagen von Gott. Jeder von uns ist von ihm erdacht und von ihm gewollt und von ihm geliebt und jeder von uns ist einzigartig. Und ist es nicht so, je einzigartiger etwas oder jemand ist, desto mehr ist er wert? Ist es nicht so, sind ja die Briefmarken, die so einzigartig sind, die, die am wertvollsten sind. Du bist wirklich einzigartig. Das allein sagt mir schon, du bist unendlich wertvoll. Du bist unersetzbar. Und so ist es jeder andere Mensch auch. Letztendlich, wir sind Gott so viel wert, dass er in Jesus Mensch geworden ist und für uns gestorben ist. Und das hätte er für jeden einzelnen Menschen getan, wenn es nur einen Menschen gäbe. Ein Mensch ist unendlich mehr wert als alle Tiere, alle Pflanzen der Welt. Jeder Mensch ist Gott einen Jesus wert, wenn wir so sagen wollen. Jeder Mensch ist unendlich viel wert. Ich meine, wie viel ist Jesus wert? Unendlich viel. Und wir sind Gott Jesus wert. Er hat Jesus für uns gegeben. Also du und auch jeder andere Mensch ist unendlich viel wert in Gottes Augen. Und zwar einfach, weil er Mensch ist. Weil er im Abbild Gottes geschaffen ist. Weil Jesus für ihn gestorben ist. Wieder, wir fangen bei Gott an. Warum ist jeder Mensch unendlich viel wert? Weil er Gott so viel wert ist. Wir müssen wieder bei Gott anfangen. Also du bist unendlich viel wert. Und jeder andere Mensch ist auch unendlich viel wert. Und zwar unabhängig, ob er alt ist oder jung ist. Oder ob er geboren ist oder ungeboren ist. Oder ob er krank ist oder gesund ist. Oder normal unter Anführungszeichen oder behindert. Oder ob er weiß oder schwarz oder gelb oder blau oder sonst was ist. Unabhängig davon. Deswegen ist jeder Behinderte, jeder Ungeborene, jeder Alte, jeder kranke Mensch genauso viel wert wie du. Und er hat genauso das Recht auf Leben wie jeder andere, unter Anführungszeichen normale oder gesunde Mensch. Ich meine, was ist schon normal? Und es gilt, du sollst nicht morden. Wieder die Gesellschaft, die Welt lehnt dieses Denken ab. Es ist übrigens Dieses biblische Denken ist das Denken, auf denen die Menschenrechte beruhen. Aber unsere Gesellschaft lehnt das immer mehr ab. Die Welt sagt, der Mensch ist ein Zufallsprodukt. Mensch ist im Prinzip auch nur ein Tier. Gibt es keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist mehr Zeit und mehr Zufälle. Das ist der einzige Unterschied. Und wenn wir den Menschen rein materialistisch betrachten, dann bestehen wir aus 80% Wasser mit ein paar Mineralien. Also sind wir rein materialistisch gesehen vielleicht so viel wert wie ein paar Brausetabletten. Keine Ahnung. Sagen wir 4-5 Euro. Und vielleicht können wir noch unsere Organe ausschlachten. Dafür kriegt man heutzutage auch schon was. Und wenn wir die verkaufen, vielleicht ist unser Marktwert dann 100.000 Euro wert oder so. Auf jeden Fall nicht viel. Rein materialistisch gesehen ist der Mensch nicht viel wert. Und in der Welt, die Welt denkt so. Und wahrscheinlich haben das viele übernommen, leider Gottes. Aber die Welt denkt so, der Wert des menschlichen Lebens ist von bestimmten Eigenschaften abhängig. Wie zum Beispiel ein bestimmtes Alter, dass du geboren bist, Gesundheit, dass du ein Bewusstsein hast, dass du bestimmte Fähigkeiten hast, daran wird der Wert des Menschen festgemacht. Und deshalb ist im Denken der Welt ein gesunder Mensch mehr wert als ein kranker. Und ein, unter Anführungszeichen, normaler Mensch mehr wert als ein Behinderter. Und ein geborener Mensch mehr wert als ein Ungeborener. Und Menschen sagen solche Dinge wie, ja, der ist es nicht wert zu leben. Oder dieses Leben ist nicht lebenswert. Was die Leute in Wirklichkeit sagen ist, der hat kein Recht zu leben. Das ist so, wie wir denken, so werden wir handeln. Wenn wir sagen, er ist es nicht wert zu leben, dann sagen wir, oder werden wir letztendlich so handeln, dass wir sagen, er hat kein Recht zu leben. Und die Konsequenzen ziehen. Und wie gesagt, wir finden dieses Denken in den Abtreibungsgesetzen. Bei uns wieder, wir finden es in den Euthanasiegesetzen in Holland. Und es wird immer stärker kommen, dieses Denken. Und das ist auch das Denken, was die Terry umgebracht hat. Und wieder, wenn du so denkst, denkst du wie Adolf Hitler. Und nicht wie Gott. Der Ursprung ist Sozialdarwinismus und Eugenik. Und es ist nicht Barmherzigkeit oder Gott. Sondern das Denken, ja, wir helfen der Evolution ein bisschen weiter, indem wir die Schwachen, die Ungewollten ausmerzen. Und wieder, wer bestimmt denn, wer gewollt und wer ungewollt ist? Wer... welches Leben lebenswert ist und welches nicht lebenswert ist. Ja, es gibt natürlich auch keinen Maßstab dafür in dieser Welt, keinen absoluten. Deswegen ist der Maßstab dann einfach, der Stärkere setzt sich durch, oder? Das ist Sozialdarwinismus. Starke frisst den Schwachen. Und so ist es heute. Wenn du von der Evolution ausgehst, dann ist der Mensch nicht viel wert. Dann sind wir einfach Zufallsprodukte, dann sind wir vielleicht ein Durchgangsstadium für etwas anderes, aber sicher nicht einzigartig. Sind wir wirklich nur Tiere? Das Traurige ist, wenn Menschen so denken, dann fangen sie auch an, andere so zu behandeln, wie Tiere. Und fangen an, andere umzubringen, so wie wir Tiere schlachten. Und deswegen, wenn du von diesem Denken beeinflusst bist, dann erneuere dein Denken. Erneuere dein Denken. Leute, lasst euch nicht täuschen von diesen Schlagworten, denen Leute so dieses fromme oder fromme ist das falsche Wort, so ein schönes Mäntelchen umhängen. So Worte wie Euthanasie, was so viel bedeutet wie schöner oder guter Tod. Oder dass es Barmherzigkeit ist, sowas zu tun. Wenn Leute sagen wie, es ist besser, diesen Menschen sterben zu lassen, als so weiterzuleben, weil er behindert ist oder krank ist oder am Leiden ist. Leute, das ist menschlicher Stolz, wenn wir sowas sagen. Das ist nicht Barmherzigkeit. Und es ist allzu oft Selbstsucht. Was die Leute wirklich sagen, ist, ich spiele mich auf als Leben über Herr und Tod. Oh, dein Leben ist nicht lebenswert. Was ich wirklich sage, ist, du bist mir zu teuer, dich zu versorgen. Du bist mir eine Last. Du beeinträchtigst meine Lebensqualität. Das ist, was allzu oft gesagt wird. Aber Gott sagt uns, habt dieselbe Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und welche Gesinnung hatte Jesus? Jesus hat sich selbst aufgeopfert für uns und nicht andere. Deswegen sind auch wir berufen, dass wir uns selbst aufopfern für andere und nicht andere für uns. Und wenn wir das tun, wenn wir anfangen, uns für andere Menschen aufzuopfern, so wie Jesus das getan hat, dann werden auch die Kranken und die Schwachen und die Behinderten und die Einsamen neuen Mut fassen, neuen Mut zu leben. Wenn wir statt, dass wir kranke Behinderte aufschieben oder abschieben und Sterbehilfe leisten, auf gut Deutsch sie ermorden, ihnen eine gute Schmerztherapie geben und sie begleiten in der Liebe Jesu. Jakobus sagt uns, es ist ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater, die Waisen und die Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Und wir können diese Menschen ermutigen. Wir können ihnen sagen, Leid ist nie sinnlos, wenn du mit Jesus durchgehst. Und wir können Jesus verherrlichen in unserem eigenen Leiden und wenn wir andere Menschen lieben und begleiten und ihnen helfen, die am Leiden sind, wenn wir ihnen am Beistehen. Und wenn wir diese Menschen spüren lassen, wie wertvoll sie sind, dann werden sie wahrscheinlich auch neue Hoffnung schöpfen. Neue Hoffnung zum Weiterleben. Seht ihr, Jesus war ein Lebensbringer, kein Todesbringer. Und wir sind berufen, Lebensbringer zu sein und nicht Todesengel zu sein. Wir können anderen Menschen sein Leben bringen. Wir alle leiden an einer unheilbaren, tödlichen Krankheit, die Sünde heißt. Und Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen davon. Hat sich aufgeopfert, damit wir Vergebung haben dürfen. Und wir dürfen das anderen Menschen weitersagen und dürfen ihnen ein geistliches Leben bringen. Wir dürfen Lebensbringer sein. Aber wir dürfen auch Lebensbringer sein in dem Sinn, dass wir Gottes Liebe zu den Schwachen und zu den Kranken bringen. Also lass uns zusammenfassen. Könnt mithelfen. Wo fangen wir Christen mit unserem Denken an? Bei Gott, genau. Wer allein hat das Recht, Leben zu geben und Leben zu nehmen? Auch Gott. Wie viel ist jeder einzelne Mensch wert? Jesus. Unendlich viel. Warum? Weil wir Gott unendlich viel wert sind. So viel wert, dass er seinen Sohn gegeben hat. Wichtige Wahrheiten. Ich möchte abschließen mit einem Erlebnisbericht. Erlebnisbericht von einem Pastor, der heißt Randy Alcorn, zum Thema Sterbehilfe. Ich lese euch das kurz vor. Schreibt über seinen Vater. Er sagt, mein Vater war 84 Jahre alt, war kein Christ und er begann 1991 über Selbstmord nachzudenken. Er war immer ablehnend, wenn ich versuchte, ihm das Evangelium weiterzusagen. Und als ich in einem Brief über den biblischen Plan der Erlösung schrieb, da war er verärgert. Als stolzer und unabhängiger Mann bekam er im Alter zunehmend mentale und physische Schwierigkeiten. Er hatte seine Bedeutung in Jahren voll harter Arbeit gefunden, die er jetzt nicht länger tun konnte. Er machte die Erfahrung der Leiden und der Demütigung, die hohes Alter mit sich bringen kann. Mein Vater hatte mit Interesse und Zustimmung die Berichte von Dr. Kevorkian und seiner Selbstmordmaschine gelesen, welche mehrere kranke oder alte Menschen benutzt hatten, um sich ihr Leben zu nehmen. Er erzählte mir, dass er wünschte, dass Selbstmordmaschinen erlaubt werden würden und dass Ärzte den Bitten von Menschen nach lebensbeendenden Medikamenten erfüllen dürften. Ich habe später herausgefunden, dass er sogar mehrere Ärzte gefragt hatte, ob sie ihm eine Tablette oder ein anderes sauberes und effektives Mittel geben könnten, mit dem er sich ohne Schmerzen sein Leben nehmen kann. Einige hatten Sympathie, aber wollten nicht das Gesetz brechen, um ihm in dieser Art und Weise zu helfen, unter Anführungszeichen. Obwohl ich nicht das Ausmaß seiner Pläne kannte, erzählte ich meinem Vater einige Prinzipien aus der Schrift über das Thema, als er einmal über Selbstmord sprach. Ich sicherte ihm meine Liebe zu und meinen Willen, ihm in jeder Art und Weise zu helfen, die mit Gottes Prinzipien übereinstimmen. Vor 6 Wochen rief mich mein Vater an, um sich zu verabschieden. 2 Tage zuvor war Prostatakrebs bei ihm diagnostiziert worden. Eine Operation war geplant, aber an diesem Tag war er nicht fähig zu urinieren und er war überzeugt, dass er einen schmerzhaften Tod sterben würde. Als er mich anrief, hatte er ein geladenes Gewehr und wollte sein Leben beenden. Ich bat ihn, noch ein bisschen zu warten, während ich die halbe Stunde zu seinem Haus fuhr. Nachdem ich einige rote Ampeln überfahren hatte, hielt ich vor seinem Haus, sprang aus dem Auto und klopfte an die Tür. Keine Antwort. Ich öffnete sie. Am Boden lagen 2 Gewehre. Mein Herz raste. Ich rief, Papa, Papa. Aber es kam keine Antwort. Ich hielt den Atem an und ich ging in das Nebenzimmer. Dort war er, desorientiert, aber noch am Leben. Ich rief den Arzt an und er traf uns im Krankenhaus. Er befreite meinen Vater von seinem dringenden Problem mit einem Katheter und setzte die Operation für den nächsten Morgen an. Obwohl mein Vater mich jahrelang zurückgewiesen hatte, wenn ich ihm das Evangelium erzählen wollte, hörte er in seiner Verzweiflung diesmal zu. Ich las ihm Schriftstellen vor und betete. Am nächsten Morgen vor der Operation erklärte ich meinem Vater das Evangelium noch einmal. Ich wusste zwar die Antwort, aber fragte ihm trotzdem, Papa, hast du je Gott deine Sünden bekannt und Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser angenommen? Er sagte nein. Dann nach einer Pause fügte er hinzu, aber ich denke, es ist an der Zeit, dass ich es tue. Ich hatte die Freude, meinen 84-jährigen Vater laut beten zu hören, wie er sein Leben Christus gab. Wenn ein einziger dieser Ärzte meinem Vater geholfen hätte, als er verzweifelt war, hätte mein Vater sich ohne Zweifel sein Leben genommen. Und dann wäre er in eine Ewigkeit ohne Jesus gegangen. So viel zum Thema Töten aus Barmherzigkeit. Mein Vater lebt jetzt in einem Seniorenheim in unserer Nähe, wo ich ihn regelmäßig besuche. Er ist gewachsen in Christus und es geht ihm erstaunlich gut für einen 87-jährigen Mann. Und abgesehen von ein paar Wehwehchen ab und zu hat er keine Schmerzen. In Klammer, vor 4 Jahren sagte der Arzt, er wäre unheilbar krank und hätte vielleicht noch 6 Monate zu leben. Mehrmals hat mein Vater mir gesagt, ich bin so froh, dass ich mir nicht das Leben genommen habe. Wenn Menschen, die verzweifelt sind, Schmerzen haben und verwirrt sind in ihren schwächsten Momenten, wenn die dazu anderen gehen könnten und Medikamente oder Maschinen erhalten können, um ihr Leben zu beenden, dann werden sie das tun. Aber wenn sie die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um durchzuhalten, werden viele dieser Menschen, die rechtlich keine Möglichkeit haben, auf Sterbehilfe mit meinem Vater sagen, ich bin so froh, dass ich es nicht getan habe. Die Bibel macht klar, dass auch Gott froh ist. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du die Wahrheit bist. Und wir danken dir, dass du Wahrheit uns mitteilst. Und Jesus, ich bete für jeden, der heute Morgen hier ist, dass wir wirklich anfangen, biblisch zu denken, Gott. Und das fängt bei dir an. Dass wir uns nicht von unseren Gefühlen oder unseren Meinungen oder unserer Kultur, unserer Gesellschaft treiben lassen, sondern von dir und deiner Liebe und deinem Wort. Und ich danke dir, Gott, dass du uns immer wieder auf deine Wahrheit stoßt. Und selbst durch so furchtbare Dinge, Herr, wie diesen Mord an dieser unschuldigen Frau, dass es uns ein Anstoß ist, unser Denken zu überprüfen und nachzufragen, was würdest du tun, Herr? Und ich danke dir, Gott, dass wir dir unendlich wertvoll sind, dass du Jesus für uns gegeben hast. Und Vater, ich bitte dich, dass wir das wirklich begreifen können in unserem Herzen, wie viel wir wert sind. Jesus, dass uns das neu verliebt macht in dich, aber dass es uns auch neue Motivation gibt, andere Menschen, die schwach sind und
leiden, dass wir ihnen beistehen und sie lieben und sie trösten und ermutigen. Danke, Jesus, für deine Wahrheit. Danke für dein Wort. Hilf uns, biblisch zu denken und unseren Sinn zu erneuern. Darum beten wir in Jesu Namen.